Vielleicht darf euch heute in einem schönen Abschnitt von der Apostelgeschichte hineinnehmen. Und zwar befinden wir uns in einem Moment, wo ja, das Christentum ist gerade so am Aufkommen, oder? Der Petrus und Johannes, die sind vor Ort zu Ort gezogen, haben das Evangelium verkündet, haben den Leuten von Gott erzählt und sie sind auf nahrhaften Boden. Also auf dem Boden, wo Gott darauf reagiert hat, und sie haben angefangen zu glauben. Es hat zwar am Anfang noch rasch wirklich eine gewisse Verfolgungswelle gegeben, aber die ist langsam abgebracht, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da gerade sind. Und es war eigentlich eine Stimme, die sie von ihrem Glauben erzählen konnten, wo sie eine Zeit von Frieden erleben durften, wo in den einzelnen Ortsgemeinden und Kirchen die Leute, die irgendwie lebendig haben können sein, können vom Evangelium erzählen und der Heilige Geist hat in der Gesellschaft gewirkt. Und die Filme sind grösser und grösser geworden, die Gemeinschaften sind gewachsen und ich stelle mir vor, dass in dem auch so eine gewisse Euphorie drin gelegen ist. Es ist irgendwie einfach eine schöne Zeit gewesen. So kommt es mir auf jeden Fall entgegen. Und dann hat das aber auch für den Petrus und Johannes gefolgt haben, der Petrus, dass sie sich nicht mehr damit haben beschäftigen müssen, das Evangelium in ganz Galiläa, Judäa und Samaria zu erzählen, wie sie ihr Auftrag sind. Sondern sie haben gesagt, hey, es ist jetzt gerade erzählt. Und jetzt gehen wir einfach die verschiedenen Gemeinschaften, Gemeinden, suchen, vorbeigehen, schauen, wie es geht. Wir dürfen ein bisschen geniessen von dem, was wir geschafft haben. Und eben in dieser Zeit kommen sie an den Ort namens Lydda. Ich tue euch Bibeltexte immer ein bisschen einblenden. Ich werde aber nicht hier vorlesen, sondern frei ein bisschen erzählen, was da eigentlich abgeht. Und zwar in Lydda, dort trifft er auf den Aeneas. Er ist seit 8 Jahren gelernt. Wir wissen nicht sehr viel über ihn. Ob er ein Handwerker ist oder nicht, wie alt das er war, wo in der Lähmung erfasst hat, durch einen Unfall oder vielleicht auch doch einfach durch eine Nervenkrankheit. Wir wissen es nicht genau. Aber was wir können sagen ist, dass sein Schicksal ein sehr schwierig war. Und das hat jeder, der um ihn herum gelebt hat, auch gewusst. Weil er gelernt war, hat er nicht mehr arbeiten. Er hat nicht die Mittel gehabt, seine Familie zu versorgen oder nur schon sich selber zu versorgen. Er ist total abhängig von anderen. Er hat auch keine Dienste mehr für Gesellschaft gemacht. Er ist eigentlich nichts zu nutzen gewesen. Und völlig auf die anderen angestellt. Und das ist eine Krise. Wenn sich da niemand ihm annimmt, er nicht die Verwandten, dann wäre es eigentlich um sein Leben geschehen. Dann hätte seine Familie wahrscheinlich am besten ihn einfach rausgerufen vor die Stadtmauer und in dort einfach langsam sterben lassen. In der Hitze. Vielleicht noch heißer als wir. Und der Petrus kommt dort hin und er sieht den Aeneas. Und irgendetwas in ihm, wenn sich bewegt hat. Auch da wissen wir wenig drüber. Vielleicht ist der Heilige Geist gewesen, der gesagt hat, heilig. Für mich ist es aber auch einfach der Petrus, der denkt, vor Gott, du wirst aber gegen den Mut gebetet haben. Was wir aber können sagen, ist auch da, ohne den Heiligen Geist wäre nichts passiert. Wenn der Petrus nicht hingegangen wäre und einfach gesagt hätte, hey, Aeneas, steh auf, mach dein Bett, also nimm die Matte und der Heilige Geist würde nicht, du eigentlich bist auch gar nicht. Dann wäre der Aeneas gelernt. Aber in dieser Geschichte ist das eben nicht so, sondern der Heilige Geist wirkt und der Aeneas wird geheilt. Und jetzt kommt das, was wir als Menschen machen, und das, was Gott macht, zusammen. Und neues Leben entsteht. Der Aeneas bekommt eine neue Zukunft, eine Wiederherstellung. Plötzlich ist er wieder gesellschaftsfähig. Er kann sich eingeben, er kann etwas bewirken. Und darauf haben wir ganz viele Menschen zu In dieser Stadt hat es auch noch Christen gehabt. Und ich bin ziemlich sicher, ihr werdet erzählt haben von Jesus, von der Auferstehungskraft, die wieder herstellt, von Gott, der uns begegnet, unserer Not und mit uns ist, der liebend und gerecht ist. Und jetzt nehmen wir das wahr, wie das, was ich erzähle, was ich erzählt habe, nicht sehe, oh, das passiert gerade wirklich. Es berührt sich zutiefst und ich glaube, es ist nur menschlich, dann sage ich nicht zu dem Gott gehören. Das ist die erste Geschichte, die wir in diesem Bibeltext haben. Fast zur gleichen Zeit, oder sogar zur gleichen Zeit, wo der Petrus in Lydda ist, passiert etwas in Joppe. Wir wollen unseren Blick jetzt dorthin gehen, schwenken, an die Stadt am Mittelmeer oder Küste, ca. 15 km, 16 km entfernt von Lydda. In dieser Stadt lebt Tabitha. Einige haben vielleicht schon unter dem Namen Dorcas von ihr gehört. Das ist das griechische Äquivalent zu ihrem Namen. Und sie ist eine Jüngerin, wie sie im Bilderbuch steht. Sie sorgt sich um die Armen und hilft den Witwen. Und sie hat wahrscheinlich währenddem auch immer wieder mal von der Güte von Gott geredet, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit für uns. Und sie wird in der Gesellschaft bekannt. Und eines Tages wird sie krank, todkrank. Ja, ich glaube, da wäre jedem, der das beobachtet, die Frage, woher ist jetzt das mit dem Gott? Ist er wirklich liebend, wenn er sich nicht einmal um die, die zu ihm gehören, kümmert, wenn er so etwas Schwieriges zulässt? Und dann ist er nicht dabei, dass sie nur krank ist. Nein, sie ist gestorben. Und spätestens in dem Moment würde doch jeder sagen, hey, jetzt hat es da jemanden, der sich um die Armen kümmert, der so ein Licht ist, der so wichtig ist für die Gesellschaft, so wichtig für die Witwe. Und du, Gott, lässt sie einfach sterben. Wie kannst du gut und gerecht sein? Die Frage muss riesig sein. Und ja, jetzt ist sie tot. Die anderen Christen an dem Ort, vor allem, ich nehme jetzt einmal an, dass es zuerst mal Frauen waren, die haben sie gewaschen und sie ins obere Stockwerk, ins Obergemach gebracht vom Haus und sie dort eingelegt. Und ich stelle mir vor, wie die ganz christliche Gemeinde dort hingekommen ist und sich versammelt hat. Brüllt. Eventuell betet, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sogar gesagt haben, hey Gott, du musst sie wieder beleben. Du musst sie auferwecken. Vielleicht sind sie aber auch einfach überfordert mit der Situation. Und sie haben gehört, er ist doch nur 4 Stunden Fußmarsch von da entfernt. Vielleicht hat er eigentlich noch ein Ross gehabt, dann ist er schneller gewesen. Also haben sie gedacht, wir schicken jemanden. Wir schicken ein paar Männer dorthin, um an Petrus zu berichten. Ja, und die Männer machen sich auf den Weg. Und ich habe mich dann noch gefragt, hey, was wird ihnen durch den Kopf gegangen sein? Was werden sie für Fragen haben, wo sie dorthin gegangen sind? Was für Hoffnungen? Haben sie gehofft, dass der Petrus dann kommt und das macht, was sie vielleicht eben nicht geschafft haben? Die Tabitha zum Leben erweckt? Oder haben sie einfach nur gehofft, dass er irgendwie der Situation, die gerade so herausgefordert ist, begegnet und eine gewisse Stabilität in der schwierigen Zeit? Auf jeden Fall kommen sie zu ihm und sagen, hey, in Joppe ist Tabitha gestorben. Sie ist eine treue Jesus-Nachfolgerin und hat viel Gutes im Dorf gemacht. Der Möglichkeit sind, komm so schnell wie möglich zu uns. Und der Petrus macht sich auf den Weg. Und er kommt in Anne und trifft die Witwe an, ganz viele Witwe in dem Raum, die brüllen, die von der Tabitha Kleider gemacht bekommen. Und vielleicht müssen wir ein bisschen verstehen, was das alles bedeutet. für uns sind ja beide relativ gut zugänglich. Aber wenn wir an Witwen denken, zu einem, dann sind das Frauen gewesen, die haben ihren Mann verloren. Darum sind sie eigentlich auf Versorgung durch andere, meistens durch Verwandtschaft, abhängig. Jetzt ist es aber so, das sind Witwen von der Gemeinde. Und das hat eine weitere Schwierigkeit mit sich gebracht. Und zwar ist es so gewesen, wenn man halt von dem Glauben, von der Familie sich abgewendet hat und der Jesus-Nachfolgerin geworden ist, dann ist man meistens ausgestoßen worden von der Familie. Das heisst, die Witwen haben nicht einmal die Ressourcen von der Verwandtschaft, die sie können umsorgen, sondern sie sind völlig mittellos auf sich selber zurückgeworfen. Das bedeutet auch, dass sie kein Geld haben zum Kleider posten. Und am Mittelmeer gibt es doch ab und zu einen kalten Wind. Weil es ist wichtig, dass man auch dort, gerade in den kalten Jahreszeiten, etwas zum Anlegen hat. Und damit sind die Kleider, die Tabitha für sie gemacht haben, sie haben Wärme, Schutz von der Kälte. Es ist aber auch eine Würde, die ihnen zurückgegeben worden sind. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr lange keine Möglichkeit habt, um Kleider entweder zu flicken, weil euch Ressourcen fehlt, oder neue zu bekommen, dann sind sie irgendwann verschleißt. Stellen wir da so eine wirklich richtige obdachlose Frau irgendwo am Strassenrand vor, vom Bild. Und das entspricht überhaupt nicht dem, was sie eigentlich verbot hat. Und Tabitha hat mit dem, was sie Kleider gemacht hat für sie, ihre Würde zum Teil wiederhergestellt. Und es hat auch Hoffnung bedeutet. Weil da jemand war, der sich um sich kümmert. Hoffnung, dass es nicht das Ende ist und dass es weitergeht. Dass sie nicht allein dastehen und untergehen. Und jetzt stehen die Leute, die so dankbar sind für das, was Tabitha gemacht hat vor dem Petrus. Sie zeigen den Kleider, die sie gemacht hat, und Tränen laufen nur so ab. Weil es so ein weiter Verlust ist. Und auch da denke ich, dass der Petrus überhaupt nicht kann. Seine erste Reaktion darauf aber ist, er schickt allen, die in dem Obergeschoss sind, schickt er raus. Und dann geht er ins Gebet. Es steht nicht mehr darüber, was da drin abgelaufen ist. Ob er jetzt zu Gott gesagt hat, hey, was läuft da eigentlich? Wieso müssen die sterben? Ob er sich ein Unverständnis getan hat? Oder ob er dann gesagt hat, zu Gott, hey, ich werde jetzt die auffordern zum Aufstehen, dass sie wieder lebendig ist und hoffe, dass du einfach das dazu gibst, was ich nicht kann. Oder vielleicht hat ihn der Heilige Geist auch ganz sachte angestoßen in dieser Trauer, wo ihn sich auch erfasst. Sagt, hey, ich will das 100 werden. Sagt zu der Tabitha, steh auf. Auf jeden Fall ist das Ergebnis. Der Petrus geht an und zeigt zu der Tabitha, steh auf. Und sie macht Augen auf. Sie, die vorher tot ist, schnauft wieder, schaut wieder umeinander. Er gibt ihr eine Hand, sie hockt auf und sie ist wieder lebendig. Auch da kommt die gleiche Reaktion, wie wir es schon beim Aeneas gesehen haben, in der Gesellschaft vor. Viele Menschen bekehren sich zum Glauben. Ja, Tabitha hat erzählt, wie gut und gerecht der Jesus, der Gott ist. Er hat ihnen das Evangelium verkündet und gesagt, hey, es ist auch für euch da. Und jetzt ist das, was sie schon gehört haben, nur das, was passiert ist, für die Wiederherstellung von Tabitha aufeinander getroffen. Und es hat was? Gott ist für seine Kinder da. All diese Fragen, die vorher aufgekommen sind, ob er treu ist, ob er gut ist, ob er liebend ist, sind beantwortet worden auf einen Schlag. Ein Wunder ist passiert. Und Menschen werden berührt. Aber auch da, ohne den Heiligen Geist, wird das alles ausgehen. Und daraus aus dieser Geschichte kann die vier Punkte zusammenfassen. Wenn wir den folgenden lernen. Und zwar, Der Eneas wissen wir nicht, ob er Christ war oder nicht. In der Tabitha wissen wir es. Und ich habe jetzt ganz einfach geschrieben, allen Menschen haben Schlimmes widerfahren. Und da sind wir als Christen nicht ausgenommen von denen, die nicht Christen sind. Wir sind Teil von dieser Welt und damit müssen wir uns irgendwo auch abfinden. Dann glaube ich ganz fest, der Petrus hat nach dem Willen von Gott gefragt, wo er im Bett war. Und wir sind aufgerufen dazu, immer wieder in die Beziehung zu Gott zu investieren, dass wir erkennen, was sein Wille für unsere Gesellschaft, für uns, für unsere Nächsten, für unser Gegenüber ist. Egal in welcher Situation. Und das für uns ein bisschen über in den Punkt, oder? Wir sind aufgefordert, die gute Nachricht. Nicht so, wie wir sie gelernt haben für unsere Zeit, sondern wie sie in der Bibel da ist, für die heutige Zeit. Das ist so facettenreich, was die Bibel für eine gute Nachricht für uns ist, je nach Kultur, dass wir aufgefordert sind, zu entdecken, was die gute Nachricht für unsere Gesellschaft, für unser Gegenüber im Gespräch ist. Wir sind aufgefordert, wie zu erfinden. Es braucht beides. Und zu guter Letzt können wir lernen, wir sind irgendwie abhängig auf das Wirken von Gott und wir hoffen, dass unser irdisches Handeln und Gottes himmlische Handeln zusammenkommt. Und dass durch das ein Zeugnis entsteht, das niemand aus dieser Welt kann wegnehmen kann. Und Gott, Menschen zu Gott finden. Im Übrigen, einfach deine Bemerkung, schon ganz am Anfang der Bibel ist es so, dass der Mensch wird von der Erde, vom Irdischen genommen. Und Gott gibt das Himmlische dazu. Und es entsteht Leben. Und genau das hoffen wir. Dass das entsteht. Und in diesen zwei Geschichten hat das passieren. Und genau da ist auch für mich so der Wendepunkt. Wo es ist eine super tolle Geschichte. Zu einer Spannung, wo wir jetzt ein bisschen mehr reingehen. Wir könnten sie auch anfangen, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, es ist wichtig. Der andere Teil, Geschichte hinter der Geschichte. Oder ja, auch anzuschauen.